Sei gegrüßt, Christian Müller, sage ich einfach mal, obwohl man dich nicht so nennt. Wie nennt man dich?
Na, mich nennt man eigentlich Müller in Weimar, aber ich heiße auch nicht mehr Christian Müller, sondern Molitor, Christian Molitor.
Und so nennst du dich nicht nur, sondern du bist ganz offiziell von der Behörde als Molitor eingetragen?
Ich heiße so, genau.
Die lateinische Variante.
Das ist die lateinische Variante meines unspektakulären Nachnamens.
Ähnliche Dinge sind ja seinerzeit auch vorgenommen worden, wenn man sich im Mittelalter in ein Kloster begeben hat.
Kloster hin und her, da möchte ich nicht hin. Ich habe mir überlegt, weil ich jetzt ja auch als Historiker und Publizist unterwegs bin, möchte ich mir doch einen Namen zulegen, der auch wiedergefunden wird von meinen Kollegen und von den Leuten, die sich interessieren dafür, was ich zu schreiben habe.
Ja, ich habe gerade das Mittelalter angesprochen, in dem Bewusstsein, dass dir das geläufig ist. Du bist ein Historiker. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus?
Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in Jena an der Universität, die Hans-Böckler-Stiftung. Die zahlen mir ein Promotionsstipendium. Ich sitze an vielen Projekten, die ich nebenbei mache. Ich sitze natürlich an meiner Dissertation. Das ist meine hauptberufliche Tätigkeit im Moment. Und ich bin auch publizistisch tätig. Ja, das Handwerkszeug eines Historikers ist, indem man viel liest und viel schreibt den ganzen Tag.
Du hast dich auseinandergesetzt mit dem Gedenkweg, ein Wanderweg, der aber eben besonders beladen ist, entlang der Zugstrecke von Weimar nach Buchenwald.
Den Artikel über den Gedenkweg Buchenwaldbahn beziehungsweise über die Historie der Buchenwaldbahn, den habe ich letztes Jahr bei der Thüringer Zeitschrift für Zeitgeschichte und Politik in Jena vorgeschlagen. Die haben gesagt, ja, ich kann den Artikel schreiben. 2006 ist das Projekt ins Leben gerufen worden. Federführend hat das der Heiko Klaius initiiert. Es ist ein Gedenk- und Wanderweg entlang der ehemaligen Trasse der Buchenwaldbahn von Weimar auf das ehemalige Gelände des Konzentrationslagers mit einem großen Knick über Schöndorf. Und wir haben vom Obelisken in der Eddersburger Straße bis hoch zur Gedenkstätte durch den Wald diesen Gedenkweg angelegt.
Und du sagst, du beschäftigst dich damit schon seit 2006. Da warst du noch kein Bachelor, da warst du noch nicht fertig, oder?
Da war ich noch im Bachelorstudium, da war ich noch Geschichtsstudent, genau. Da hatte ich gerade mein Abitur frisch in der Tasche. Wir haben auch damals als Projektgruppe den Zug der Erinnerung nach Weimar geholt. Das war eine rollende Ausstellung über Deportationen von jüdischen Kindern aus ganz Europa und deren Einzelschicksale, die wurden in diesem historischen Zug aufgegriffen.
Es waren Franzosen auch, die das initiiert hatten. Die haben es auch mit der französischen Bahn ausstellen können und die Deutsche Bundesbahn hat quergeschossen, stimmt's?
Genau, das war das. Beate und Serge Glasfeld, die haben dieses Projekt damals ins Rollen gebracht, diesen Zug. Und die französische Staatsbahn hat entlang ihrer Bahnhöfe diese Ausstellung gezeigt, hat sich auch zu den Deportationen bekannt und die Deutsche Bahn AG hat sich vehement auf die Hinterfüße gestellt und hat das abgelehnt, entlang der Deportationsrouten von diesen damaligen Deportationszügen, die durch ganz Europa gefahren sind, diese rollende Ausstellung erhalten zu lassen. Da hat der damalige Bahnchef Medorn eine ganz unrühmliche Rolle gespielt. Daraufhin haben wir versucht, als Projektgruppe damals, dass der Zug in Weimar Station machen kann. Das ist uns geglückt und das war eigentlich auch so zeitgleich der Startschuss für das Projekt Gedenkweg Buchenwaldbahn. Inzwischen ist es auch so, dass wir uns ganz bewusst mit den Einzelschicksalen und Deportationen von Kindern auseinandergesetzt haben, die von Buchenwald aus in das Vernichtungslager nach Auschwitz-Birkenau transportiert wurden. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Gedenkstätte Deportationslisten herausfinden können. Inzwischen sind es über 2000 Namen, die wir recherchieren konnten, von Kindern und Jugendlichen, die auf der Buchenwaldbahn in die Todeslager transportiert wurden. Der Gedenkweg ist ja inzwischen fertig als solcher, als Fußweg. Wir haben Gedenksteine mit internationalen Schülern und Jugendgruppen am Gedenkweg aufgestellt. Die Jugendlichen bearbeiten die Steine für die Kinder. Und bis jetzt liegen 270 Gedenksteine und wir möchten für jedes dieser deportierten Kinder einen Stein machen. Das ist das langfristige Ziel.
Diese Transporte nach Auschwitz-Birkenau nur von der Seite der Jugendlichen und Kinder zu betrachten, hat das einen bestimmten Grund?
Wir wollen das nicht nur von der Seite der Kinder und Jugendlichen betrachten, aber wenn man sich überlegt, dass die SS oben in Buchenwald gezielt auch die Unschuldigsten der Gesellschaft, sprich 4- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche in Güterwaggons pfercht und die in die Gaskammern fährt, dann hat man dafür eigentlich gar keine Worte mehr. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass man sich an den Unschuldigsten der Gesellschaft vergreift, nur weil man sie aus rassistischen Gründen aus der damaligen Gesellschaft ausgeschlossen hat, weil sie Angehörige von sogenannten Minderheiten waren, sprich Sinti- und Roma-Kinder oder aus einer jüdischen Familie stammten. Deswegen hat man sie umgebracht. Deswegen liegt der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit auf das Erinnern an diese Kinder, weil es auch für die über 2000 Kinder keinen Gedenkort auf der Welt gibt, außer an unserem Projekt Gedenkweg.
Weimar ist ja die Klassikerstadt. Weimar ist die Stadt des Bauhauses, also die Stadt, die auch die Gegenwart und die Zukunft vom Stil her geprägt hat. Und Weimar ist die Stadt von Buchenwald. Ist Weimar und Buchenwald untrennbar miteinander verbunden oder kann man den Leuten auch Recht geben, die sagen, ach, lass das doch mal mit dem Buchenwald, immer wieder Buchenwald. Ist Buchenwald eine Seite von Weimar oder ist das ein Anhängsel, was man auch langsam mal abhängen kann?
Man kann und sollte diese Zeit nicht ausblenden. Wir haben die historische Verantwortung, jedes Mal wieder darauf hinzuweisen, was dort passiert ist. Wenn ich höre, dass Leute sagen, wir bräuchten eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, na dann stellen sich bei mir nur die Nackenhaare hoch.
Ja, ein Schlussstrich wird auch gerne gesagt in dem Zusammenhang.
Es sollte nicht so sein, dass man sagt, die Menschen sollten gezwungen werden, auf den Erzberg zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen. Das haben sie bei uns zu DDR-Zeiten gemacht. Das ist, glaube ich, falsch. Es sollte immer auf Freiwilligkeit beruhen, sich eine Gedenkstätte anzugucken. Aber als Pädagogen und Historiker haben wir natürlich die Pflicht, dort oben das Erinnern wachzuhalten.
Ja, du spielst eigentlich auch an auf eine Aktion der Amerikaner unmittelbar nach der Befreiung des Lagers Buchenwald, als sie die Weimarer da hochgetrieben haben.
Ja, ca. 1000 Weimarer sind im April 1945 nach Buchenwald gebracht worden. Es war eine Anweisung von General Patton, der gesagt hat, seht, was in eurem Namen hier oben passiert ist. Das ist meines Erachtens nur im Buchenwald passiert, dass man Angehörige der sogenannten Volksgemeinschaft hingeführt hat zu den Orten des Terrors und der NS-Diktatur. Bergeweise Leichen, die ausgemergelten Gestalten da oben. Es ist noch nicht so lange her. Wir müssen als Gesellschaft wachsam bleiben und als Demokratie aufpassen, dass wir unsere Grundwerte verteidigen, dass sowas nicht wieder passiert. Ich mache nebenbei, ich bin jetzt in der Endphase, eine Ausbildung zum freien Mitarbeiter an der Gedenkstätte und werde in absehbarer Zeit dort oben Rundgänge anbieten, sowohl als Historiker als auch als Pädagoge. Durch unser Projekt Gedenkweg Buchenwaldbahn habe ich ja auch schon diverse Einblicke in pädagogische Arbeit bekommen und ich habe das Ganze jetzt mit einer Zusatzausbildung noch abgeschlossen und bin jetzt auf einem guten Weg. Wir sagen, dass in Buchenwald keine vorgefertigten Geschichtsbilder vermittelt werden, sondern dass es immer eine dialogische Vermittlung von Wissen ist. Das heißt, jede Gruppe, jeder Mensch, der dort oben auf dem Ettersberg hinkommt, hat ja auch seine eigenen Bedürfnisse und Fragen an den Ort.
Lass uns auch über die Zukunft reden. Du bist einer, der schon weit genug gekommen ist in seinem Beruf, um schon einen ziemlich ausformulierten Entwurf zu haben für die nächsten Jahre in dem Beruf. Was sind da deine Ziele, die du als Historiker erreichen willst?
Ich möchte die nächsten anderthalb Jahre gerne meine Dissertation zu Ende führen.
Was hat die für einen Schwerpunkt thematisch?
Geschichte, Geologie und Paläontologie so um 1900 an der Jenaer Universität. Ich beschäftige mich mit der Genese meiner Disziplin, die ich studiert habe und habe in meiner Masterarbeit, die ich auch schon als Monographie publiziert habe, mich mit dem Geologen Johannes Walter ganz intensiv auseinandergesetzt. Der hat in Thüringen und dann später an der Universität in Halle eine überregionale Rolle gespielt und hat mit Ernst Haeckel ganz viel zusammen gemacht. Unter anderem als Geologe und auch als Paläontologe dafür gesorgt, dass der Darwinismus in Deutschland populär gemacht wurde ab den 1880er Jahren.
Das ist Wissenschaftsgeschichte, die du da auch betreibst.
Ich sehe mich schon als Historiker, aber ein Hauptschwerpunkt meiner Arbeit ist eben auch Wissenschaftsgeschichte, neben NS-Geschichte und auch technikgeschichtlichen Aspekten. Die Dissertation ist ein wissenschaftshistorisches Thema.
Und dann, dann haben wir die Promotion, den Herrn Doktor Molitor. Und wirst du dich da weiterhin noch mit den Themen beschäftigen?
Das hoffe ich natürlich sehr, ja. Es kommen immer wieder Anfragen, dass ich über Dinge schreiben soll, und ich hoffe, das geht so weiter.